I'm a fun guy.
Holy moly, da hat ESPN wieder was gezaubert. Die nächsten beiden Folgen sind da. Luca, wir sind wieder soweit, ja? Was machen wir heute? Wo fangen wir an?
Ja, wir fangen da an, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Da haben wir ein bisschen, haben uns gefragt, wie das Retirement beleuchtet wird und ob das überhaupt richtig groß beleuchtet wird. Ich habe da ja letztes Mal so ein bisschen diese Theorie da verbreitet, ob es da vielleicht nicht doch irgendwie was mit seinem Gambling zu tun hatte, dass es da eine Secret Suspension gab. Und ich finde es echt cool, dass sie da einiges dazu gezeigt haben. Und da hat sich jetzt auch meine Meinung so ein bisschen verändert auf jeden Fall. Also es war ja nicht so, ich hoffe, es war nicht so, dass ich dachte, es war auf jeden Fall so, den haben die da rausgeschmissen heimlich. Ja. Es war nur so, ich fand es immer komisch. Und dann habe ich es ja auch so ein bisschen diese Pressekonferenz gesehen und dann auch so ein, zwei Artikel, so Bleacher Report und so halt irgendwie was gelesen. Und dachte ich mir schon, ist echt ein bisschen komisch, dass er da irgendwie dann wirklich in seiner absoluten Prime aufhört, ja, nach einem Freepeat. Und ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass es komplett, also es gar nicht mehr komisch ist, aber es gibt natürlich sehr, sehr gute Gründe, warum man da wirklich einfach eine Auszeit braucht. Ich glaube, so hat das ja immer wieder gesagt, da braucht man eine Auszeit. Ja. Und dadurch, dass er dieses Verhältnis mit seinem Vater, das haben wir jetzt schon die ersten 6 Folgen auch gesehen, ja, aber vor allem in den letzten beiden war das ja wirklich ein sehr, sehr großes Thema. Und die beiden hatten ja wirklich eine sehr, sehr enge Beziehung. Man war wirklich bei jedem Spiel oder bei den wichtigsten Spielen dabei. Ja. Das hatten wir auch gesehen bei diesen Iconic-Bildern.
Wollte ich gerade sagen, bei dem ersten Foto. Ja, ja.
Ist ja eigentlich immer an seiner Seite. Das haben sie, glaube ich, auch genauso gesagt. Und das ist passiert. Dann hatten wir, dass die Medien einfach danach noch gemeint haben, könnte Jordan vielleicht irgendwas mit dem Tod zu tun haben.
Das fand ich ja crazy, Mann. Das wusste
ich zum Beispiel auch überhaupt nicht. Ja. Und das ist halt wirklich sehr, sehr tough, wenn dein Vater stirbt. Und die hatten ja wirklich, also klar, ist jetzt eigentlich egal, wie die Beziehung war, aber wenn ein Vater stirbt, dann ist immer scheiße. Und vor allem, wenn die dann wirklich so tight waren. Von daher kann man ja schon verstehen, dass er dann vielleicht sagt, er braucht wirklich eine Auszeit. Da kann ich mir das sehr gut vorstellen.
Er hat es ja auch in dem Jahr davor schon angekündigt, ne? Also ja, in dem Dream Team Sommer hat er auch schon immer wieder so Sätze gesagt, so, wenn ich jetzt gehe, dann bin ich soweit. Ja. So, dann das Einzige, was ihn ja nur in die letzte Saison da getrieben hat, ist, dass Magic und Bird es nicht geschafft haben, 3 in Folge zu gewinnen. Das hat er auch gesagt, das war seine einzige Motivation. Und dann kam es ja auch bei der Pressekonferenz, hat er auch gesagt, ich habe einfach keinen Antrieb mehr. Ja. So, ich habe nichts mehr zu beweisen. Ich habe gezeigt, dass ich der Beste bin. Mhm. Und er war ja auch völlig at peace so. Ja. Du hast ja auch gesehen, wie glücklich er bei dieser Pressekonferenz war. Und ich glaube, das ist vielen Leuten halt auch sauer aufgestoßen.
Ja.
Dass der beste Basketballer aller Zeiten sagt, hey, ich habe jetzt 3 Titel gewonnen, so, ich bin cool und ich verabschiede mich jetzt.
Ja, ich denke, also es ist natürlich trotzdem so ein großes Warum. Es ist immer noch für mich, ist wirklich so, es ist ein ziemliches Phänomen so für mich, dass da jemand wirklich der Beste in seiner Sportart, in seiner absoluten Prime aufhört. Das sind natürlich sehr gute Gründe und natürlich spricht auch nicht viel dafür, dass die NBA ihn suspendiert, weil das haben sie auch gesagt, David Stern natürlich will er Geld machen vor allem, oder die NBA muss Geld machen, das ist halt ein Business.
Ja. Und das war da sehr gut erläutert in seinem Statement. Ja.
Und es macht ja keinen Sinn, dass dann der beste Spieler und das beliebteste Team geschwächt werden oder nicht mehr da sind. Stimmt natürlich. Es wurde aber auch nicht gezeigt, dieses eine Statement, wo man sagt, if David Stern lets me back in.
Ja.
Und ich denke, das ist auch einfach generell so ein Ding, dass jetzt da sowieso jetzt nicht ganz brisante Sachen zeigen würden, weil ich glaube, wir beide sind ein relativ gutes Beispiel dafür. Wir haben es nicht richtig live miterlebt. Wir könnten jetzt eh nicht sagen, ihr habt da was vergessen, weil wir haben es einfach nicht gesehen. So.
Genau,
für uns ist es einfach jetzt so ein bisschen so das, was die uns zeigen. Aber ich denke schon, dass es da im Großen und Ganzen der Wahrheit entspricht. Und
da kommt dann ja auch wieder sein Dad ins Spiel, ne?
Natürlich, ja.
So, weil er gesagt hat, ja, er hätte sich gefreut, wenn ich Baseballspieler geworden wäre und so weiter. Und dann, ich glaube, das war halt auch einer der Punkte, wo er gesagt hat, hey, ich bin glücklich mit der Entscheidung. So, das kann ich jetzt durchziehen und auch mit meinem Gewissen vereinbaren. Und er hat es ja auch gesagt, so, das Wort Retirement für ihn bedeutet halt auch, dass er jederzeit zurückkommen kann.
Ja. Ja, das hat er.
Damit hat er sich ja verabschiedet. Es war ja nicht so, dass es auf. Ja. Du hast ja bei der Pressekonferenz schon gemerkt, dass er sich nicht komplett verabschiedet. Ja.
Vor allem, also klar, haben wir jetzt nicht die 18 Monate jetzt irgendwie komplett miterleben können, nochmal durchleben können. Man hat ja schon gemerkt, das war ja schon bei der Pressekonferenz, beim Retirement, so wie du gesagt hast, war es schon ein Thema, so Comeback. Ja. Und dann auch in der Zeit bis zum Comeback war immer wieder so, gab es Comeback-Gerüchte, ob er nicht Bock hat zu spielen. Er war ja bei den Spielen teilweise dabei, oder das heißt teilweise dabei, er hat sich halt Spiele reingezogen, er hat die Spiele teilweise live vom Fernseher verfolgt. Natürlich gab es immer wieder Gerüchte. Aber für mich einfach, es ist einfach so krass, dass einfach so ein Spieler retired. Ich versuche es immer so ein bisschen zu vergleichen, wie wäre das, wenn heutzutage sowas passieren würde, wenn es einer der besten 5 Spieler, Curry, Durant, LeBron, wer auch immer, retiren würde. Das wäre, man kann sich überhaupt nicht vorstellen.
Auf gar keinen Fall.
Selbst wenn sie 3 Titel gewinnen. So, das finde ich immer auch so ein bisschen komisch. Ich würde mir einfach wünschen, dass er irgendwie gesagt hätte, so, er will jetzt 5 in Folge gewinnen. Mhm. Gerade weil er ja immer der Beste sein wollte, jeden zerstören wollte. Ja. Und das passt für mich so ein bisschen, oder passt nicht so gut zusammen für mich. Aber es macht natürlich Sinn, weil es war geisteskrank mit den ganzen Medien auch, dass sie den ganzen verfolgt haben, kritisiert haben.
Wobei das auch nicht unbedingt weniger geworden ist, als natürlich er mit Baseball angefasst, genau. Wir auch gesehen haben. Ja. Ne?
Und das ist halt auch das der nächste Punkt. Er hat auch gesagt, dass er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen will und so weiter.
Dann hat er dann halt im Endeffekt doch Baseball. Nicht mehr, ne?
Ja. Aber was sagst du zu diesen Baseball-Fans? Oder glaubst du, das waren überhaupt Baseball-Fans, die dann irgendwie so durchdrehen, weil Jordan jetzt Baseball spielt? Weil ich glaube, wenn jetzt Cristiano Ronaldo auf einmal Basketball spielen würde, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so geil finden würde.
Auf gar keinen Fall.
Fand ich ein bisschen weird einfach, dass da so viel...
Nee, ich glaube, es war halt einfach so, die haben es ausgenutzt, dass er in dem Moment ein bisschen greifbarer war. So für sie, ne? Stimmt, klar war der Medienrummel da und sie haben ja auch da irgendwie drüber gesprochen, dass sie irgendwie die A2-Division oder so rein mussten, weil die Hall oder die Stadien da größer waren, damit sie die ganze Presse unterbringen konnten. Und ich glaube, das haben die Leute einfach ausgenutzt, dass Michael nicht mehr der Gott war, sondern einfach ein Baseball-Rookie. Und ich glaube, das war auch einfach, das hat auch diese eine Reporterin dort gesagt, das war der große Ansporn auch für Michael, dass er sich wieder gefühlt hat wie ein Rookie, dass er nicht der Goat war, sondern einfach wieder bei Null anfangen musste. Und ich glaube, das hat ihm halt auch richtig gut getan und Spaß gemacht. Du hast ja auch gesehen, wie, auch wenn er hat ja diese Glückssträhne gehabt, direkt am Anfang, und dann wurde er ein paar Mal Strikeouts, musst du ja hinnehmen. Und dann hast du ja einfach auch gesehen, dass trotzdem diese Obsessiveness immer noch in ihm gesteckt hat. Ne? Da gab es ja diese Phase, wo er vor jedem Training, nach jedem Training, vor dem Spiel, nach dem Spiel noch extra Batting Practice genommen hat. Und ich glaube, diese Work Ethic, die hätte ihn auch irgendwann in die MLB gebracht.
Ja, kann gut sein.
Ne? Wenn wir jetzt mal so ein bisschen bei dem Baseball bleiben. Tim Grover,
zum Glück nicht.
Also für uns definitiv, zum Glück hat er es nicht in die MLB geschafft. Ja, safe.
So ein Rollenspieler, keine Ahnung, ob das ein Baseball als Rollenspieler, ich habe mit Baseball gar nichts am Hut, aber wenn da jetzt so Rollenspielermäßig gewesen wäre, das hätte ja wahrscheinlich echt niemand gebraucht.
Was ich echt cool fand, ist ja auch irgendwie diese ganzen Szenen, die sie gezeigt haben aus dem Lockerroom von dem Baseballteam, dass er sich halt einfach wieder wie ein Kind gefühlt hat.
Ja.
Ich glaube, dass sowas hast du ja nie gesehen, irgendwie in dem Bulls Lockerroom. In den Szenen, die man so in der Doku sieht, siehst du ja ganz selten, dass die irgendwie viel Spaß haben nach dem Training oder am Spiel in der Umkleide.
Sagt
so
er
irgendwie,
ja sogar auch, dass wenn du hier hinkommst, dann wir sind nicht hier, um irgendwie Jokes zu machen und Spaß zu haben, wir sind nicht hier, um zu spielen und besser zu werden.
Es war ja komplett anderer Mensch da in dem Lockerroom. Ich glaube, das hat ihm halt auch richtig gut getan, mal komplett Abstand zu gewinnen. Ja, und dann, was ich halt auch sehr interessant war, dass Tim Grover ihm ja auch gesagt hat, hey, Baseballkörper ist kein Basketballkörper. Ne? Mhm. Und auch da hat er die Challenge angenommen. Komplett sein Training umgestellt, Körper umgebaut. Schon heftig zu sehen, dass egal was er macht, er wäre trotzdem einer der Besten gewesen. Egal ob er, also ich glaube fest daran, wenn er durchgezogen hätte, wäre er auch einer der besten MLB-Spieler geworden.
Kann ich wirklich gar keine Ahnung. Würde ich jetzt auch nicht. Also in der Doku haben die es ja so dargestellt, als es würde er auf jeden Fall in die Liga kommen.
Ja.
Ich glaube aber auch, dass im Baseball sind die Kader nicht auch größer. Also würde ich jetzt auf jeden Fall, also ich glaube, groß einfach, oder die Kader?
Weiß ich gar nicht. Also ich habe mich damit Ding, so, ich glaub, Sport interessiert mich null einfach.
Ich auch nicht. Aber ich habe davor, also vor der Folge, habe ich irgendwie jetzt in so ein paar anderen Podcasts davor, habe ich mal, ging es da schon irgendwie davor schon darum, um dieses Retirement. Und da haben so 2, 3, ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt doch war, ist eigentlich auch egal, haben wir das damals wirklich als einfach schlecht war im Baseball. So. Deswegen, ich habe keine, ist eigentlich auch egal, so, ob der jetzt gut gewesen wäre oder nicht. Aber es wirklich, ich bin echt froh, dass er da nicht dabei geblieben ist. Wäre echt so ein bisschen schade gewesen. Wenn selbst wenn er irgendwie, ich glaube, wäre bestimmt keine Goat geworden im Baseball.
Nein,
selbst wenn er jetzt irgendwie gut gewesen wäre, wäre es halt trotzdem für uns Basketballfans ein bisschen Verschwendung gewesen. Hätten wir die Doku wahrscheinlich jetzt auch nicht. Hätten vielleicht die Baseballfans eine Doku. Aber dann können wir eigentlich direkt zu seinem Comeback kommen, würde ich sagen.
Ja, auf oder jeden Fall fand ich, nö, ich wäre jetzt auch dazu, also mein nächster Gedanke wäre auch gewesen, Comeback, dass der Call, den er bei BJ dann gemacht hat.
Lass uns aber noch ganz kurz davor über die, oder ein bisschen einfach nur über die Saison ohne Jordan sprechen.
Oh ja, interessantes Ding, ja.
Oder diese eineinhalb Saisons. Und dann können wir direkt zum Comeback kommen.
Ja.
Fand ich sehr, sehr interessant zu sehen, dass, aber ich wusste schon, dass die Bulls gut waren zu der Saison. Ich glaube, ich habe das irgendwie so aufgeschnappt, nachdem KD die Warriors verlassen hat, habe ich hin und wieder mal so gehört, so ja, wahrscheinlich werden die Warriors trotzdem gut sein, weil das hat man damals bei den Bulls auch gesehen, bester Spieler hat das Team verlassen und sie waren trotzdem noch sehr, sehr gut, deswegen habe ich schon so ein bisschen gewusst, dass sie immer noch relevant waren. Aber da hat man wirklich dann richtig, richtig gut gesehen, dass sich einiges verändert hat. Mhm. Die ganze Atmosphäre hat sich verändert. Ich glaube, Kerr hat viel darüber geredet, dass das Team viel, viel mehr Spaß hatte, dass Scott natürlich ein ganz, ganz anderer Leader war als Jordan. Ja.
Und auch Horace hat ganz viel, hat er viele Sprechphasen bekommen, hat auch gesagt,
zum Glück.
Ja, der Typ ist, hat ja auch gesagt, wie viel Spaß die dann dabei hatten, dass die ein Team geworden sind, dass die Triangle nochmal auf einem ganz anderen Level funktioniert hat. Und da gab es diese eine Szene, das war so ein Live-Mitschnitt, wo sie irgendwie gefühlt 26 Pässe in einer Offense gespielt haben, bis zum freien Dunking. Das ist herrlich.
Ja.
Ne? Und das war auch so der Aufstieg nochmal von Phil Jackson, ne? Der ihn ja nochmal irgendwie dann so ein bisschen wirklich als Coach vorher hervorgebracht hat und gesagt hat, hey, die Triangle funktioniert.
Das ist, denke ich, immer eine sehr, sehr gute Chance für Coaches. Müssen sie ja nicht, denke die meisten Coaches haben auch nicht jetzt das Riesenbedürfnis, gerade so NBA-Coaches jetzt Leuten ganz krass zu beweisen oder zu zeigen, aber ich denke, dadurch haben sie halt immer eine bessere Chance zu zeigen, okay, ich bin echt ein guter Coach, weil
auf jeden Fall.
Sonst kriegst du immer schnell das Argument, so, ja, wenn ich die zwei Top-10-Spieler in der Liga hätte, könnte ich irgendwie auch Coach sein. Oder der Klassiker im Fußball, jeder könnte bei Bayern Trainer sein.
Ja,
so.
Genau.
Ich denke, für Phil Jackson natürlich war ja auch eigentlich voll gut. Er konnte zeigen, so, ich hab's drauf, so, das ist gut, was wir hier machen. Pippen konnte zeigen, er könnte theoretisch
auch. Fand ich sehr interessant, Pippen.
First Option sein.
Ja, und dann kam ja dieses eine Spiel.
Mit Kukoc.
Ja, wo er sich dann halt nicht mehr einwechseln lassen und so weiter.
Ganz schwierig.
Also, war so ein bisschen so, also ich kannte die Story auf jeden Fall schon, aber das nochmal so aufgearbeitet zu sehen und dann auch die Background-Stories dann von Tony dabei zu hören und Steve, so, die dann nochmal ein bisschen erzählt haben. Schon komisch, ne, dass der Typ, der irgendwie als perfekter Sidekick sein Leben lang abgestempelt wurde, dann plötzlich Star-Allüren bekommt und sagt, Alter, warum soll ich den Ball einwerfen? Ich will den letzten Wurf kriegen.
Ja,
obwohl Kukoc in der ganzen Saison immer wieder bewiesen hat, dass er die Game-Winner getroffen
hat. Fand ich auch generell Kukoc sehr, sehr sympathisch, weil er ja oft irgendwie so ein bisschen angegriffen wird oder indirekt angegriffen wird für Sachen, für die er einfach überhaupt nichts kann.
Also absolut gar nicht.
Hat er nie irgendwas mit ihm selber als Person oder als Mensch zu tun. Ja. So, er wird halt gedraftet, sie wollen ihn schon davor zerstören.
Genau.
Dann zeichnet halt der Coach ein Play für ihn auch so, kann er ja auch nichts dafür, spielt irgendwie beleidigte Leberwurst, so ein Fünfjähriger.
Und der trifft ihn halt auch einfach.
Genau, es war eigentlich schon fast dann klar, so musste ihn ja treffen, wenn Pippen da so einen Film schiebt. Und ich denke, es ist halt für Pippen wahrscheinlich extrem wichtig gewesen, dass er seine Rolle so gewusst hatte, oder dass er seine Rolle wirklich gewusst hat, als Jordan da war. Weil er hatte schon immer wieder so ein bisschen Probleme gehabt, gewisse Sachen zu akzeptieren, glaube ich. Aber ich glaube, du kannst halt einfach jetzt nicht deine Rolle übertreiben, wenn halt Jordan neben dir steht oder neben dir spielt. Ich finde Pippen sehr, sehr sympathisch, aber ich denke, dass das schon so ein Problem ist bei ihm, weil er hat ja auch danach noch immer noch gesagt, so ja, er würde sich wünschen, es wäre nie passiert.
Ja.
Aber wenn er die Entscheidung jetzt nochmal treffen müsste, hätte
er
es nochmal gemacht. Ich mir so, warum? Ja. So, das macht ja also es. Ich glaube, Pippen ist halt schon auch, also ist klar, dass er ein Riesen-Ego hat, aber es teilweise macht ihn so ein bisschen unsympathisch, finde ich.
Ja.
Weil manchmal, finde ich, macht es nicht so richtig viel Sinn. So warum?
Dann aber auch wieder Phil Jackson, Ego-Handling. Geistes 15 Krank. Punkte von mir bekommen. Bist du drin oder draußen? Ich bin draußen. Ja, fuck it, let's go, wir spielen weiter.
Ja,
nice, gar nicht viel drüber geredet. Der Typ wusste selber, was er verzapft hat.
War auch krass, dass er da einfach im zweiten Spiel, da weiß nicht, welches Spiel das genau war, in der Serie, aber dass Pippen dann im nächsten Spiel einfach ganz normal gespielt hat, performt hat, geliefert hat, alles war gut. Also das natürlich zieht sich ja natürlich komplett durch, deswegen ist die Doku auch so interessant, weil da ja, weil es immer wieder Distractions gab, im Locker-Room, Front-Office, Spieler unter sich, Spieler und Coaches. weil es ja immer irgendwas gab, was so ein bisschen schief gelaufen ist und das halt trotzdem so gut funktioniert, sage ich zwar jede Woche jetzt, aber beeindruckt mich einfach, dass es dann nie irgendwie zu so einem größeren Bruch kam, dass es einfach nicht mehr erfolgreich Basketball spielen konnte. Und liegt natürlich auch an Phil Jackson, darüber haben wir auch schon geredet. NBA-Coaches, Ego-Management, ein Riesenpunkt. Und das macht er wirklich hervorragend. So.
Ja.
Also stellt da wirklich dann, also er hat ja wirklich ein kleines Ego, so kommt es rüber, was, also im Verhältnis zu seinen Spielern, so er
auf kann jeden
einfach
Fall
alles, finde ich, perfekt einordnen. So, so. Er übertreibt seine Rolle einfach nie. So, er weiß, er ist der Coach, die Spieler werden das Spiel gewinnen.
Das ist aber auch das große Geheimnis.
Auf jeden Fall,
ein guter Coach zu werden, glaube ich, ja. Ja.
Dann, also beeindruckend, dass die, ich glaube, ich habe mir aufgeschrieben, dass man es so ein bisschen einordnen kann, weil erfolgreich war es jetzt erfolgreich ohne Jordan, aber sie haben halt 55 Spiele gewonnen in dem Jahr ohne Jordan. Das ist sehr, sehr gut.
Auf jeden Fall.
Second Round Exit in der gegen die Knicks 3-4 verloren.
Ja.
Das heißt,
aber hart umkämpft auch noch halt, ne?
Von den Eastern Conference Finals entfernt. Ja. Kann man auf jeden Fall mal machen. Und ich glaube, Kukoc hat auch gesagt, dass die auch so ein bisschen gemerkt haben, so hey, wir können vielleicht sogar in die Finals ohne Jordan kommen. Und das
Team Spirit ist noch so viel aus.
Auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass die Leute dadurch jetzt, was heißt ein bisschen checken, aber dass halt, dass das auf jeden Fall aufgenommen wird und das einfach auch zeigt, so dass um Jordan herum einfach sehr, sehr gute Spieler waren.
Ja.
Weil klar, im Basketball, also ohne jetzt einen richtigen Star, gewinnst du vor allem in der NBA keine Titel oder bist nicht mega erfolgreich. Aber ein guter Spieler, der reicht halt einfach auch nicht so. Und der hatte da drumherum einfach sehr, sehr gute Spieler. So.
Hat Arturito einfach gute Arbeit geleistet, muss man ihm sagen.
So ohne Pippen, Rodman, Kukoc, keine Ahnung, selbst Kerr wahrscheinlich, die ganzen Rollenspieler.
Das ist
einfach
klar.
Extrem wichtig für so einen Erfolg. Und
auf Kerr kommen wir auf jeden Fall noch später zu sprechen, wie wichtig der im Endeffekt für das ganze Ding war. Ja.
Dann im zweiten Jahr hat es nicht mehr so gut funktioniert. Da waren sie, glaube ich, so um 500 rum.
Ja.
Dann gab es diesen Baseball-Lockout.
Ja.
Und dann hat BJ Armstrong ihn angerufen.
Genau, dann kam der Anruf bei BJ, lass mal Kaffee trinken gehen.
Ja.
So, und komm doch einfach mal mit in die Halle, schmeiß mal ein paar Bälle.
Wahrscheinlich so der einzige Punkt, wo ich sagen würde, so ein bisschen unseriös.
Was denn?
So ein kleines bisschen, ganz, ganz wenig Unseriosität in den letzten zwei Folgen jetzt. Aber ist einfach so mitten in der NBA-Saison so ein bisschen so ein Homie halt irgendwie mitgebracht wird. Klar, das Jordan-Franchise-Player.
Ja, aber das ist
einfach so mittrainiert. Die
Debatte brauchen wir gar nicht führen, Mann.
Also einfach nur so, das muss, also das gibt's ja.
Das wäre heutzutage genauso, Mann.
Ja, aber das würde heutzutage einfach nicht mehr passieren, so. Zum Beispiel jetzt während dem Shutdown die Spieler, die sagen, ja, also voll okay auch, so richtig so, die sagen, die brauchen mindestens ein Monat Training Camp, dann brauchen sie zwei Wochen noch irgendwie Spiele und all dies, das, bis sie dann in Gefühl 17 Monaten wieder NBA Basketball spielen können.
Ja.
Der kommt dahin, trainiert irgendwie dreimal die Woche und spielt dann einfach die letzten 17 Spiele der Saison mit. Das ist halt so ein bisschen, als würde jetzt jemand in der Landesliga so irgendwie vom Gap hier nach Hause kommen, so ein halbes Jahr in Südostasien gewesen und jetzt spielt er die Rückrunde wieder mit. So fühlt sich es ein bisschen an, finde ich. Und nicht wie als würde jetzt ein geisteskranker Profi-Basketballspieler sein Comeback feiern.
Ja.
Ich glaube, heutzutage wäre es mehr so, okay, er kommt zurück, chillt, Off-Season-Training-Camp, macht alles mit und dann nächste Saison. Und er kommt einfach so.
Aber ich glaube, das hättest du mit Jordan halt auch nicht machen können.
Natürlich nicht. Der hat
alles
machen können, was er will.
Auf jeden Fall. So, wenn der sagt, ich trainiere dreimal die Woche und spiele Starting Five, dann ist das auch so.
Ja. Also wahrscheinlich hat er auch länger trainiert. Es war diese Szene, wenn wir jetzt Jordan trainiert zum dritten Mal in dieser Woche, trainiert dann mit ihm, glaube ich, war es halt
da war
relativ
schon klar.
Schnell. Ja. Danach hat er halt gespielt und er ist eingestiegen. Ich glaube, da waren die Bulls 34-31, glaube ich.
Aber bevor wir jetzt in der Saison weitergehen, lass uns kurz darüber sprechen, wie das Comeback offiziell wurde. Ich fand es auch nice, dass der Typ sich da voll die Gedanken gemacht hat und irgendwelche Pressekonferenzen aufgeschrieben hat und denen die Worte gesagt hat, mach das. Und er macht Pressekonferenz, I'm back. Fertig. Ja. So. Mehr hat er auch nicht gebraucht.
Nee, es passt halt einfach auf. Irgendwie wirklich kein Wort mehr gebraucht.
Ja. Dann war es allerdings natürlich strange, ihn erst mal Mitte 45 auf dem Rücken zu sehen, ne?
Ja. Ja, aber da auch dann wieder, da gab es auch die eine Szene, wo Pippen auf der Bank sitzt und die Zehner, glaube ich, anhalten, dann, wo man das Jordan-Logo sieht und so, Jordan, komm her, mit dem Finger macht. Da ist ja wieder krass, dass er dann das Ego, dass er dann halt doch nicht jetzt unbedingt die erste Option sein will.
Ja.
Das finde ich bei Pippen so komisch, so zwischen der absolute Teamplayer. Man kann seine Rolle komplett einordnen unter Jordan und dann, dass er immer wieder da so, das heißt immer wieder, halt so ein paar komische Aktionen hatte, als er die Nummer 1 war. Und
aber klar, wenn du MJ zurückhaben kannst, dann
ja, holst aber du MJ zurück. Ist auch voll nice, weil ich denke, es würde auch, es gibt immer wieder Spieler, auch heutzutage noch, die dann halt lieber ihre eigenen Stats
das kann ich mir vorstellen, ja.
Lieber haben wollen und halt, keine Ahnung, 45 Spiele gewinnen wollen, erste Runde, tschüss, Sommerferien und dafür halt der Star sind. Und finde ich schon stark von ihm, dass er da einfach Bock hat, Titel zu gewinnen und Jordan wirklich selber zurückfordert und nicht sagt, wenn er kommen will, okay, und wenn nicht, dann halt nicht, so, wir sind trotzdem gut. Hätte er auch machen können. Ja.
Was aber natürlich dann sofort zu sehen war auch, dass er halt komplett aus dem Basketball raus war, ne?
Ja.
Also das ist auch das, was Tim Grover, den sie in 2 Folgen ja immer wieder eingeblendet haben, fand ich auch sehr passend, der immer wieder gesagt hat, hey, Basketballkörper ist nicht so, Mann. Mhm. Und der auch gesagt hat, der hat dann versucht, wieder zurückzuarbeiten. Er hat 18 Monate halt nichts mit Basketball gemacht, so. Und es gibt ja auch immer wieder Leute, die sagen, ja, das war ein großes Plus für MJ und so. Ich finde es komplett das Gegenteil. So, wenn es in dieser Debatte ist, war das gut, das Retirement für seine basketballerische Leistung, mental, eventuell, ja. Aber du hast ja gesehen, wie hart er gestruggelt hat die letzten Wochen.
Ja. Ja, ich denke, da war einfach auch ein Riesenpunkt. Es waren wirklich nur noch 17 Spiele übrig. Und selbst ein Jordan kann einfach nicht reinkommen und einfach dominieren. Es ist da immer wieder dieses, man kann fit sein, aber es ist eine andere Sache, Game-Shape zu haben. So. Und ich denke da selbst, dass Jordan da keine Riesenausnahme ist.
Ja.
Und er war jetzt nicht grottenschlecht, weil ich das jetzt irgendwie jetzt 3 Punkte im Schnitt hatte. Er war ja trotzdem wahrscheinlich okay, so, aber halt einfach nicht der Alte.
Ja, und nach der Saison hat er auch, ich glaube, war das die gleiche Saison, als sie dann noch in die Playoffs, sind sie auch in die Playoffs gekommen, in der Saison gegen Orlando raus, Horace Grant ist dann in dem Sommer gewechselt, ne?
Ja.
Und dann haben sie auch gesagt, er hat den ganzen Sommer da nur an die Magic gedacht.
Ja, das war die Serie, wo Nick Anderson gesagt hat.
Genau, 45 is not 23, ja. Und dann hat er sein Trikot wieder gewechselt und dann ging's los.
So,
warum machst du das?
Das ist ein Spiel einfach so mitten in der Playoffs-Serie, nicht mitten in der Playoffs-Serie, okay, ich muss meine Nummer ändern.
Ja.
Auch das ist wieder so, das ist so, kann einfach machen, was er will.
Natürlich kann er machen, was er will. Aber vielleicht da kurz ein Hack, ich denke, viele Leute wissen jetzt, warum die Air Jordan 11er Concord mit der 45 auf der Ferse sind und nicht mit der 23.
Ja.
Vielleicht wurde da ein Rätsel gelöst.
Ja, ich hoffe, dass es da gar nicht so viele Rätsel unter den Basketball-Fans gab.
Wer weiß.
Sonst muss man sich ein kleines bisschen schämen, glaube ich. Aber ist auch nicht so schlimm. Die Magic-Serie war sehr, sehr interessant.
Ja.
Ich habe mir vorhin mal so ein bisschen, ich wollte mal gucken, wie die Serie halt ausging, ein bisschen so die Stats angeschaut und den Orlando-Kader. Und es war eine sehr, sehr junge Magic-Mannschaft, also zumindest
aber im Kern. Aber eine unfassbar talentierte Mannschaft.
Also hat mich so ein bisschen an OKC, jetzt nicht von den Spielern, aber so an dieses das junge OKC-Team erinnert, mit Westbrook, Harden, Durant, die ja auch dann relativ früh in die Finals gekommen sind, danach halt nicht mehr. Man dachte so, okay, es wird jetzt eine riesen Dynasty.
Hätte bei den Magic auch passieren
können.
Genau,
die Magic sind ja
Hardaway, Horace Grant, Nick Anderson.
Shaq war halt 22, glaube ich.
Ja,
als
der junge Shaq war krank.
2-4, das war Eastern Conference Semifinals gewonnen haben. Danach in die Finals gekommen sind.
Ja.
Und da haben sie 4-0 verloren gegen die Rockets.
Ja.
Und dann gab es das erste richtige Jahr von Jordan, nachdem er im Sommer ein bisschen Space Jam gemacht hat.
Da habe ich mir ein bisschen was aufgeschrieben hier. Alter, diese Space Jam-Geschichte muss ja auch ganz verrückt gewesen sein. Ne? Der Typ schlägt irgendwie mit einem Holzstück auf den Ball ein, kommt zurück und macht dann Basketballfilm. Sofort, straight.
Ja.
So, er war weg, kommt zurück, dreht einen Basketballfilm und dann auch dieses Setup schon. Er sagt, ja, wir können das gerne machen, so, aber ihr müsst mir irgendwie Trainingsfacility zur Verfügung stellen. Und dann wird dieser Jordan Dome gebaut.
Ja.
Aber wie geil kann das eigentlich sein, Mann? Du kriegst eine eigene Halle, so ein Zelt, da ist ein komplett Kraftraum, da ist eine überragende Halle.
Waren ja ziemlich gut anscheinend,
Die
ganzen Stars vorbeigekommen.
Genau, waren ja quasi so Allstars. Und da siehst du auch schon wieder, der macht das ja nicht ohne Hintergedanken. Klar, der wollte gute Competition beim Spiel haben. Und was hat der gemacht? Der hat sich die Tendency schon angeguckt.
Ja.
Was macht Reggie, Da kamen ja plötzlich alle so, die wir so langsam aus der, ich würde sagen, Anfangsphase unserer NBA-Zeit kennen, da waren Joe Howard im Bild, Reggie Miller kam langsam rein und so.
Das war die Anfangszeit von meinem Leben, als Joe Howard in die NBA kam.
Ja, das stimmt. Und dann siehst du einfach, dass der da wirklich Gedanken gemacht hat.
Ja. Hätte auch voll nach hinten losgehen können, stell dir mal die Kritik vor.
Ja.
wenn, wir können es ja jetzt auf die heutige Zeit von irgendeinem Superstar beziehen, wenn jetzt der einer wenn KD jetzt nach seiner Verletzung zurückkommt und jetzt einen Film dreht in der Offseason und dann halt irgendwie wack ist im nächsten Jahr, der würde ja zerstört werden. So,
Ja,
der
aber
macht
du
hier
glaubst
irgendwie
doch wohl nicht,
Filme.
dass Michael wack wäre oder was dir auch, ey, er dreht von, was war der, sein Schedule war irgendwie von 7 bis 19 Uhr am
Ja.
Set, danach 3 Stunden gespielt, noch Gewichte mit Tim Grover danach und nächsten Morgen um 7 wieder gedreht.
Ja, aber ich finde, es ist schon so eine Veränderung zu sehen, weil früher war es irgendwie nur Basketball, Basketball, Basketball.
Ja.
Und jetzt der Film, klar, ist schon irgendwie ein Basketballfilm, aber hat jetzt nichts mit Basketball oder mit dem Basketballer Jordan zu tun. Da wird er nicht besser durch den Film, so. Dass er da nicht gesagt hat, okay, ich habe verloren
Ja.
gegen Kindergartenkinder, gegen einen
Ja.
22-jährigen Shaq und irgendwie 22 oder 23-jährigen Penny.
Ja.
Und Nick Anderson erzählt mich irgendwas von 45 ist nicht 23. Hätte ich mir. Also wäre eigentlich für mich logischer gewesen, wenn okay, ich trainiere jetzt den ganzen Tag 12 Stunden und mache nichts
Ja.
anderes und werde ihn nachher zerstören oder in der nächsten Saison. So, ich finde, dass da der Film da eigentlich gar nicht so gut reinpasst, aber
Das
es
war
ist,
stranges Timing auf
ja,
jeden Fall, ja.
so, und er hat ja dadurch ziemlich viel Angriffsfläche geboten, falls da die nächste Saison, natürlich es war die perfekte Saison, aber
Ja.
wenn es anders gekommen wäre, hätte er halt natürlich sich einiges anhören müssen. Darauf hatte er ja eigentlich keinen Bock gehabt, so.
Ja.
War immer wieder ein Thema, die Medien und
Auf
wie
jeden
sie
Fall.
Jordan
Die hat er denn ja
gecovert
auch
haben.
auf jeden Fall alle Zweifel abgeschüttert. Du
Auf
hast
jeden
gerade gesagt,
Fall,
es war
ja.
die perfekte Saison. Lass uns mal kurz ein bisschen darüber sprechen. In deinen Augen das beste Team ever?
Also, wenn ich es jetzt live miterlebt hätte, würde ich mir wahrscheinlich ein Urteil erlauben. Mache ich so aber nicht, weil ich es nicht gesehen habe. Also ich habe die Warriors gesehen. Wahrscheinlich sind die Warriors jetzt so. Warriors Bulls ist
Next
so
thing, so,
die
ja.
Debatte. Warriors haben ja auch jetzt rein vom Record her, haben sie die beste Regular Season ever gespielt. Ich würde sagen, also ich habe in meinem NBA-Leben habe ich kein dominanteres Team als die Warriors gesehen. Es war wirklich so weit, dass ich die Regular Season einfach so gut wie gar nicht von denen schauen konnte, nicht schauen wollte, weil. Und eigentlich ein bisschen dumm jetzt im Nachhinein, weil es war sogar ja noch das Team ohne KD.
Ja.
Aber es war einfach so ein bisschen, ja, die gewinnen doch eh so. Es war so, ja, so. Ist jetzt die Frage, wann Curry irgendwie ausgewechselt wird, ob es Mitte viertes Viertel oder Anfang viertes Viertel ist oder gar nicht
Ja.
spielt im vierten Viertel. Sowas Dominanz habe ich noch nie gesehen in der Regular Season.
Ja.
Für mich schwer vorstellbar, dass da ein Team irgendwie noch dominanter war, aber sie waren ja, also laut dem Record, waren sie auf jeden Fall natürlich auch sehr, 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 sehr dominant. Aber ich könnte jetzt nicht beurteilen,
Ja,
welches Team dominanter ist. Was sagst du?
aber boah.
Vor allem als Warriors-Hooligan.
Ja, also klar, ich sehe das auch so wie du. Ich habe die Saison ja leider nicht mit. Das war ja mein Start in mein Leben, als sie diese Serie da aufgestellt haben, die Saison.
Mein Start in mein Leben.
Ja, verrückt. So, ich hätte es gerne gesehen, aber ja, die Fetzen, die ich jetzt so nach und nach mitbekomme, sind schon sehr beeindruckend auf jeden Fall. Aber wichtig fand ich halt auch diesen Satz, den sie dann alle gesagt haben: It doesn't mean a thing without the ring.
Ja.
Haben sich dann ja auch geholt.
Ja, war ja dann bei den Warriors ein Riesending.
Ja.
Das war ja dann das Argument, ja, du kannst nicht das greatest Team ever sein, wenn du keinen Ring holst.
Ja. Interessante Debatte auf jeden
Ja,
Fall.
auf jeden Fall. Aber auch da, man kann einfach nicht sagen, denke ich, wer das greatest Team ever ist, weil so, das kann einfach, es spielen so
Ja.
viele Sachen eine Rolle und gerade wenn man so verschiedene Eras vergleicht, ist
Geht
einfach ein anderes
nicht,
Spiel
ja.
so. Du kannst nicht vergleichen. Man kann jetzt vielleicht sagen, welches das beste Team in den letzten 10 Jahren war. Okay, da kann man bestimmt drüber reden und vielleicht wirklich ein, zwei Teams finden, die dann den besten Case
Ja.
dafür haben, aber ansonsten sehr, sehr schwierig und waren auf jeden Fall beides zwei
Aber
sehr,
sehr
sehr starke
beeindruckend,
Teams, ja.
ja, auf jeden Fall.
Ja, was vielleicht ein bisschen verwirrend war, dass dann irgendwie Rodman war ja dann schon da, aber es war die erste Rodman-Saison und wir hatten die Rodman-Folge ja schon viel, viel früher
Ja.
und dann war Rodman irgendwie erst getradet in der Saison.
Und das war ja dann irgendwie das Missing Piece,
Genau,
um die
ja.
Magic zu
Ja.
schlagen. Ja.
Und ja.
Ja.
War ja auf jeden Fall so 4-0 dann in den Conference
Imposant auf jeden
Finals.
Fall,
4-0, ich
wenn da so
glaube.
ein Typ mit roten Haaren einfach so einen Unterschied macht, ist
Ja.
schon. Wurde nochmal unter Beweis gestellt, wie wichtig der für das ganze Ding war, ne?
Ja, auf jeden Fall. Es hat ja, glaube ich, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber es war ja eine der großen Schwachstellen,
Ja.
Rebounding Defense in
Ja.
dem Jahr davor, wo sie 2-4 verloren haben.
Ja.
Und dann hat der gute Jerry da einen sehr, sehr
Wie
guten
immer,
Trade gemacht. Wie
alles
immer, muss
richtig
man leider
gemacht,
sagen,
ja.
ja. Und dann waren sie zurück in den Finals.
Ja. Ich glaube, dann kommen wir zu der emotionalsten Szene bisher. Ne?
Welche Szene meinst du?
Das Ding am Vatertag.
Ja.
Also ja. Ich glaube, das war durch die 8 Folgen bisher. Obwohl ich letzte Woche schon gesagt habe, ich glaube, emotionaler wird es nicht mehr aufgrund von Kobe, muss ich das echt revidieren. So. Also, ja. Ja, auf jeden Fall.
Ich fand es schon krass, als Kobe da einfach saß.
Ja, aber für uns definitiv, aber wenn du dich so in seine Lage hineinversetzt, man, es war ja wieder wie geskriptet. Die Serie geht genau so aus, dass das entscheidende Spiel am Vatertag ist. Es ist die erste Final-Serie ohne seinen Dad.
Ja.
So vor dem Spiel noch groß über die Lautsprecher, ja, schönen Vatertag euch allen, dies, das, Ananas. Und dann gewinnt er dieses Spiel und sein Dad ist nicht da.
Ja.
So, ich glaube, das war mit Abstand der emotionalste Moment bisher. Ja, man sieht ja auch dieses zweite legendäre Foto, was man ja von ihm kennt, als er dann in der Umkleide liegt, mit dem Ball und einfach nur noch heult. Fand ich da auch ziemlich krass, dass die ganzen Reporter ungefähr 20 Zentimeter neben ihm gekniet haben und Fotos und Videos von ihm gemacht haben. So.
Ja.
Fand ich auch crazy, aber sehr, sehr krasses Ding auf jeden Fall. Dass ich das auch, das ist ja wie gescriptet.
Auf jeden Fall, ja.
Kannst du ja so nie vorhersehen.
Es gibt halt, also es ist auch krass, also die Folge davor, die Kobe-Folge oder halt die, also ja, zwei Folgen davor.
Ja.
Auch einfach Kobe tot, David Stern tot, Jerry Krause sowieso schon lange nicht mehr da. Also es war schon, ich fand die letzte Folge war, fand ich irgendwie so ein bisschen, es war so ein bisschen härter einfach irgendwie, das irgendwie so Kobe sitzen zu sehen. Weil es war irgendwie so eine Zeit, wahrscheinlich beide so, da haben wir beide so ein Gefühl, es war einfach, oder viele Basketballfans einfach, selbst die jetzt mit Kobe gar nicht richtig viel am Hut hatten, aber man konnte es wirklich lange nicht so glauben, dass Kobe jetzt tot ist, man wirklich betroffen, obwohl man den Menschen ja nicht kennt. Und es war dann jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil einfach schon ein bisschen Zeit vergangen ist, und dann saß er da auf einmal. Das fand ich halt schon ziemlich hart, dass Kobe da saß und David Stern, habe ich jetzt nicht so riesen viel Gefühle für ihn irgendwie gehabt.
Aber natürlich auch hart viel so, für unseren Sport getan.
War ein guter Commissioner, also hat natürlich nicht alles richtig gemacht, aber die Liga hat sich natürlich sehr, sehr gut entwickelt unter ihm. Und ja, das ist natürlich, also ist auch krass halt, wie sein Vater gestorben ist. So. Also es ist wirklich einfach so.
Crazy story.
Einfach am falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. So.
Auf jeden Fall.
Ist schon. Das ist tragisch einfach so, dass
der wohl nur Nickerchen machen soll.
Ja, würde ich mich auch nie trauen, zwar so ein Nickerchen zu machen.
Das kommt noch dazu. Also klar, wenn du müde bist und so, aber du bist der Dad von Michael Jordan, dann suchst du den Hostel. So.
Ja, aber anscheinend wussten die es ja wahrscheinlich irgendwie gar nicht. Also können wir jetzt eh viel drüber spekulieren. Ja, ja. Klingt wahrscheinlich auch nichts. Einfach hart, dass es passiert ist und dass er dann am Vatertag den Titel holt. Das ist natürlich, wie du gesagt hast, das ist wie Space Jam 2, so gefühlt. Ja.
Absolut.
Die Serie, da haben sie davor gesagt, der Announcer, ich weiß nicht, Broadcaster, wer auch immer, das greatest Mismatch in Finals History ist.
Fand ich auch eine sehr gewagte Aussage.
Ja, also ich, für mich waren die die Sonics, ich habe früher, als ich mit meinem Bruder 2K noch gespielt habe, hat Feature mich immer mit den Sonics, mit Sean Camp, so 60 Punkte.
Ja, Sean Camp, Legende,
und
Mann.
Das war so das beste, das war mein Kryptonite so ein bisschen auf 2K, dieses Sonics-Team. Aber ich habe schon auch immer so ein bisschen wahrgenommen, als die waren halt irgendwie gut, aber jetzt auch nicht so richtig, richtig gut. Aber schon krass, dass er gesagt hat, was greatest Mismatch in Finals History war. Und dann 3-0 geführt, die Bulls. Sah dann alles danach aus, als würde es stimmen, so als wäre es eine langweilige Serie.
Dann hat der Handschuh angefangen zu verteidigen.
Da wird es interessant. Und da würde ich gerne mal von dir wissen, wie du da die Aussagen von Jordan jetzt, also seine Live-Reaction bewertest. Ja. Weil ich finde, er lacht ihn ja schon eigentlich aus, muss man sagen. Also er lacht ihn wirklich aus, finde ich so. Vor allem wie er halt lacht, als da Peyton irgendwie meint so.
Ja, das ist auch so ein bisschen komisch wieder so, er führt 3-0, wenn er doch kein Problem mit Peyton gehabt hat. Warum haben sie nicht 4-0 gewonnen?
Ja.
Warum verlieren sie 2 Spiele?
Ja. Das würde ich mir so ein bisschen wünschen, dass Warum? Einfach ab und zu so ein bisschen Respekt auf den Nacken von denen legt. Ist ja nicht so schlimm. So, Bruder, du bist so, keiner wird sagen, dass du jetzt nicht mehr.
Aber appreciate doch, dass Peyton die 2 Spiele lang einfach verteidigt hat.
Peyton, der hat mich genervt wenigstens. So.
Ja.
So, und dann wahrscheinlich hast du auch gesehen auf Social Media, habe ich jetzt ein paar Mal gesehen, diese Statline so ein bisschen von Jordan, die ersten 3 Spiele. Und dann als Peyton ihn verteidigt hat.
Ja.
Und ich habe jetzt die Zahlen leider nicht genau da, aber
es war ein Riesenunterschied.
Es war irgendwie nur noch 23 Punkte, bei schlechten Quoten. Ich glaube, Field Goal sogar nur so 38%, 37%. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall.
Es war nicht Jordan-like.
Genau, es war also nicht mal 40% Field Goal und halt nur 23 Punkte so ungefähr. Finde, da kann er wirklich einfach sagen, so, ja, hey, Props zu Gary so, gut gemacht. Hat zwar auch nichts gebracht. Andererseits finde ich es wieder sehr, sehr witzig schon fast, dass die Gegner verließen schon fast so ein bisschen so ein Erfolg, wenn sie halt jetzt im Nachhinein sagen können, gute Spiele hatten, sagen, hey, wir hatten zwei gute Spiele, wir hätten echt Probleme machen können, wenn das und das passiert.
Da siehst du, wie dominant der Typ war.
Sonst hörst du es eigentlich jetzt so, normalerweise, vor allem auch heutzutage, du verlierst eine Serie, dann ist meistens so, okay, hey, wir haben verloren, und heutzutage natürlich noch eh viel mehr, dann wird es dich umarmt und hey, du bist geil und Props an euch, viel Glück, hoffentlich holt ihr Championships so ein bisschen. Und dass Peyton da, das war, glaube ich, so ein Live-Ausschnitt, Mitschnitt von damals, wo er dann wirklich sich auch da so gefreut hat, so, ja, also da ist alles drin und Jordan ist ein bisschen alt geworden und so, dass sie wirklich so einfach sich freuen darüber, wenn sie ein Spiel gewinnen.
Fand das ich aber auch Dominanz. Komisches Coaching von George Karl, den ich eigentlich komplett ehre, also ist ein geiler Coach, super Typ, aber warum lässt er nicht von Anfang an, also klar, der Typ sollte ihn irgendwie in der Offense tragen, hat nicht funktioniert, aber der ist ja auch Defensive Player of the Year geworden.
Ja.
Warum lässt du deinen Defensive Player of the Year, der anscheinend dann der beste Verteidiger in der ganzen Liga war, nicht gegen Jordan spielen, drei Spiele lang? Ja. Habe ich mich gefragt. Also würde ich ihn gerne mal fragen, anrufen, sagen, George, was hast du dir dabei gedacht?
Ja, würde ich dich auch fragen, wie du es einschätzt.
Weiß nicht, also für mich
komplett Coaching-Mistake
unverständlich. Ich weiß nicht, vielleicht ist da auch irgendein Masterplan hinter, der schief, augenscheinlich schief gegangen ist.
Peyton hat es ja auch begründet, oder die Begründung geliefert,
dass er scoren sollte.
In der Offense, dass er in der Offense halt eine große Last trägt und deswegen ein bisschen der Defense chillen muss. Muss man auch ehrlich sagen, gerade heutzutage ist auch, was ist heutzutage, ich weiß einfach nicht, wie es damals genau war, auch die Serie. Wir können es ja jetzt nicht komplett beurteilen, wie jetzt die letzten Finals, wo wir jedes Spiel gesehen haben. So, wir haben jetzt nur ein paar Ausschnitte gesehen, ein paar Highlights, schon ein paar Sachen gehört. Aber wir haben jetzt eigentlich die einzelnen Spiele und die Matchups und allgemein die Spieler kennen wir jetzt auch nicht so gut wie die aktuellen Spieler von heute. Aber das ist eigentlich ja ein normales Mittel so. Das ist eigentlich normal, dass man halt seinen besten offensiven Spieler nicht unbedingt in der Defense sich jetzt komplett den Arsch aufreißen lässt, damit er halt noch Kraft hat. Haben wir ja bei Kawhi zum Beispiel letztes Jahr gesehen.
Ja, ja.
Dann hat er aber die Clamps
wenn es sein muss, da hat er es gemacht.
Da hat er halt Giannis in der Hosentasche gehabt und war halt extrem wichtig. Großer Unterschied und deswegen finde ich, würde ich jetzt trotzdem mir ein Urteil erlauben, also nach drei Spielen ist einfach ein bisschen spät. Ich musst du nach spätestens zwei machen. Wenn du zwei hinten liegst, nach Hause kommst, finde ich es dumm, dass du dann nochmal ein Spiel wartest, nachdem du schon zwei Spiele irgendwie relativ deutlich verloren hast, dass du dann irgendwie erst ein Defensive Player of the Year ist. Ja, nicht so, dass jetzt Peyton irgendwie ein solider Verteidiger war, und dann überdurchschnittlich
einfach der Beste in der Liga.
Defensive Player of the Year so. Und da ist Jordan, dann lass ihn doch noch verteidigen. Und dann guckst du einfach mal, ob es in der Offense reicht, weil wenn Jordan dich halt teacht, vier Spiele lang, dann reicht es halt vorne und hinten nicht. Ja. Deswegen schon ein Coaching-Mistake.
War großes Fragezeichen auf jeden Fall,
ja.
Gut, ich fände auch dann die Serie, sind wir jetzt endlich die erste Playoff-Serie dann
noch, oder? So eigentlich gewünscht haben, oder? Bist du zufrieden, wie sie es jetzt machen, dass wir so ein bisschen die Playoff-Serien bekommen?
Auf jeden
Fall. Aus der letzten Saison?
Auf jeden Fall.
Ja.
Krass zu sehen, dass sie gestruggelt haben.
Mhm.
Wo ja alle gesagt haben, easy sweep. Wo ich immer wieder noch mit, das so ganz am Rande, dass es noch so oldschool ist, das war mir gar nicht bewusst, dass die erste Playoff-Serie Best of Five war.
Ja, das sind also alle, glaube ich, aus seiner Karriere
Best of Five. Das ist immer wieder so, wo ich dann denke, wie 3-0 Sweep, was ist da los?
Wir
müssen doch mal, Junge, was ist da? spannende Serie.
Ja.
Spannende Serie. BJ nicht mehr bei ihm, sondern bei den Hornets.
Dass er halt Trash-talkt, ziemlich dumm, so dass er es nicht inzwischen besser weiß.
Wollte
so,
ich gerade sagen, ja.
Dass er sein Team jetzt nicht sagt, lass uns einfach mal versuchen, vier Spiele zu gewinnen. Wenn es klappt, danach können wir so viel reden, wie wir wollen.
Ja.
Bis dahin. Alle mal die Kresse halten.
Natürlich auch geil, dass er ausgerechnet den Wurf dann gegen Michael nimmt oder in der Situation, klar, er bleibt im Screen hängen, MJ so, und dann hat er eben den Platz für den Jumper, wenn sie dann das Spiel gewinnen. Und dann aber die Reaktion von BJ war halt dumm.
Auf jeden Fall.
Ja. So, gerade er, wie du schon sagst, gerade er.
So, er soll es wissen.
Ja.
Aber ich finde es sehr, sehr, ich finde es, mich erleichtert es fast schon ein bisschen, dass man einfach auch sieht, so, weil ich finde, man hat jetzt schon so ein bisschen das Narrative, war immer, ja, Jordan, der hat jedes Spiel gewonnen, so, natürlich nicht, aber es kam immer so ein bisschen rüber und das einfach, es zeigt jetzt so ein bisschen, so, er ist auf jeden Fall Goat-Case natürlich. Wir wollen jetzt gar nicht drüber reden. Wer jetzt die Goat ist, ist auch ein bisschen egal, aber dass er auf jeden Fall einer der besten Basketballer aller Zeiten ist und einen sehr, sehr guten Goat-Case hat. Dass der aber trotzdem gute Mitspieler braucht, einen guten Coach braucht und dass auch diese Teams nicht alles gewinnen, dass sie auch nicht jedes Spiel 4-0 gewonnen haben. So, und so ist ja heutzutage auch so. Ist ja normal, dass mal ein Team ein Playoff-Spiel verliert. Selbst die Warriors gewinnen nicht jedes Playoff-Spiel.
Völlig normal, so, ja.
Und dass da auch einfach gezeigt wird, das finde ich gut, dass da wirklich gezeigt wird, okay, erstes Spiel war knapp, dann haben sie gegen Nets, haben sie eins verloren, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, die war auch 3-1 oder so, oder 3-0, aber halt irgendwie knapp 3-0. Dass halt solche Teams, das vor allem Basketball ist ja nicht, du bist gerade in der NBA ist ja einfach nicht der Abstand so riesig. Es ist halt einfach ein kleiner Abstand, aber der macht es halt einfach aus. Und es ist nicht so, dass ein gutes Team jetzt jedes Spiel mit 50 Spielen gewinnen muss oder mit 50 Punkten gewinnt und sonst sind sie schlecht. Und finde ich sehr, sehr gut. Und ich bin echt gespannt, wie die, ich bin eigentlich nicht gespannt, wie die Conference Finals sind, weil. Die Conference Finals 98 sollten interessant werden.
Darum nochmal zurückzukommen, und das ist auch ein großer Punkt, der immer schon durch die ganzen Folgen irgendwie gezogen wird, aber in meinen Augen in Folge jetzt 7 und 8 einfach nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommt, ist diese Competitiveness von Jordan. Und dass er immer wieder Wege gefunden hat, sich zu motivieren. Und
wie findest du die Wege?
Oft natürlich durch diesen Trash-Talk, finde ich überragend. Haben wir schon ganz am Anfang drüber gesprochen. Es gibt verschiedene Wege, wo er gesagt hat, damals zu Doc Collins, hey, du wirst dein erstes Spiel nicht verlieren. Boom, der dreht das Ding. Ja. Das Trash-Talk, ich meine, du kannst YouTube eingeben, such dir Michael Jordan Stories raus, alle gehen irgendwie um Trash-Talk. Ja. So. Haben wir gesehen, auch beim Dream Team Scrimmage, ja. Als Magic gesagt, wenn du nicht langsam eher Jordan wirst, dann hast du ein Problem heute. Boom, er dreht das Spiel. So. Verrückteste Sache fand ich aber, und das grenzt ja schon fast an den Psychopathen, diese Story gegen LeBradford Smith. Wo sie das Heimspiel spielen, LeBradford Smith spielt das Spiel seines Lebens und Michael denkt sich das aus, er denkt sich diese Story aus, um sich selbst zu motivieren und erniedrigt ihn halt wirklich im nächsten Spiel. Was auch crazy ist, irgendwie back-to-back, heim-auswärts gegen den gleichen Gegner, fand ich sowieso schon. Ja. Gibt es heutzutage auch, glaube ich, gar nicht mehr.
Hätte mit dem gleichen Bus fahren können.
So, das ist ja wirklich geisteskrank.
Auf jeden Fall.
Also an sich finde ich stark, dass er es immer wieder schafft, Wege zu finden, aber da war ich sehr erstaunt. Was hast du gedacht, als du es gehört hast? Also und er auch gesagt hat, Story, ich habe es mir ausgedacht.
Ja, die Story, also an sich.
Ich kannte sie vorher nicht.
Ich auch nicht. Also objektiv betrachtet, wie du sagst, geisteskrank. Dass man überhaupt auf so eine Idee kommt.
Ja.
Überrascht bei Jordan aber kein bisschen.
Nee.
Und ich finde es generell, ich wusste schon, dass er natürlich einen Gegner zerstören will, aber es ist schon, eigentlich ist meistens, er braucht nochmal irgendwas, irgendeinen Gegner, irgendeinen Coach, irgendeinen Reporter, der irgendwas sagt, der dann auch so mal das letzte, noch ein bisschen Holz, ein bisschen Öl ins Feuer gießt. Das dann wirklich dann über diesen einen letzten Prozent noch gibt irgendwie.
Ja.
Dass es da eigentlich, dass das nie, also jetzt nicht negativ gemeint, aber dass es nie ausgereicht hat, so seine Motivation, die er einfach hatte, und er will es gewinnen. Dass immer noch irgendwas gebraucht hat oder immer irgendwas noch da war. Vor allem halt die Gegner. Ja. Und das finde ich schon sehr, sehr krass. Was ich von dir noch gerne wissen will, ist, wie du vor allem als Coach sein Leadership-Style einschätzt. Das passt ja auch so ein bisschen zu dieser Motivation, woher die kommt. Das sieht man da ja im Leadership-Style auch ganz, ganz stark, dass Winning einfach über allem steht. Wie siehst du das?
Gute Frage. Ist auch für mich noch ein großer Punkt, den ich hier in meinen Notizen stehen habe. Für mich, ich persönlich als Coach, wenn ich so einen Spieler hätte, ich würde alles für ihn tun.
Okay.
Ich würde ihm, wo es geht, den Rücken frei halten, weil am Ende des Tages die Intentions sind ja die richtigen, die er hat. Das muss man ja ganz klar sagen. Er hält jeden in seinem Umfeld dazu an, exzellent zu sein. Und zwar jede Sekunde, die er mit Basketball zu tun hat. Und die Intention dahinter ist ja völlig richtig. Dass er spezielle Wege hatte. Unbestritten. Ich als Coach würde es aber definitiv verteidigen und ich würde da auch großen Plus wieder an oder Hut ab vor Phil Jackson, der es ja auch dort geschafft hat, in den ganzen brenzligen Situationen richtig zu handeln, ihn aus dem Training rauszuschmeißen, Fouls, da war auch diese große Story, ich glaube, worauf du hinaus willst, ist es mit Steve Kerr, wo wir ja schon gesagt haben, wir kommen dann nochmal zurück. Gar nicht mehr hinaus,
aber es ist schon klar, dass wir es ansprechen müssen. Das ist ja
großer Punkt so. Diese Szene, die sich da aufgebauscht hat, ja, plötzlich callt er alles im Training, beim Spiel, im Scrimmage, damit das Ganze wieder ein bisschen runterkommt, damit die Thermik rauskommt. Und plötzlich schubt ihn Steve Kerr weg. Ja. So, und was ist seine Reaktion? Der gibt ihm die Bombe seines Lebens und verpasst ihm blaues Auge. So. Im Endeffekt, Intention wieder komplett on point. So, was fuckst du mich hier ab? So, let's go, Coach, lass uns weiterspielen. Weil wenn der meinen Druck nicht standhält, was macht er in den Playoffs und in den Finals? Auf der anderen Seite, klar, vielleicht schlägt er mal über die Stränge, auf jeden Fall. Aber wenn es einer darf, dann so jemand. Und da dann aber als Coach richtig zu reagieren und die Cojones zu haben, sagt, Michael, du darfst jetzt duschen. Mhm. So, Stefan, komm mal her, wir kühlen jetzt mal dein Auge. So, okay.
Ja.
Und du hast ja auch gemerkt, wie Steve Kerr hinterher darüber geredet hat, dass er mir sofort verziehen hat, als der Anruf kam. Dass
es gut war für die Beziehung.
Dass es gut war, dass die danach ja eine unfassbar gute Beziehung gehabt haben. Du hörst ja, wenn die getrennt voneinander über den jeweils anderen reden, heute noch nichts anderes als Rosenblumen. So.
Ja.
Ist ja wirklich rosa-rote Brille bei den beiden, wie eine Brotherhood. So, dass natürlich erstmal so ein UFC-Fight entstehen muss, ist halt manchmal so. Also von mir aus, aus meiner Sicht, ich find's gut.
Okay. Überrascht mich ein bisschen.
Klar bin ich immer jemand, der auf Harmonie getrimmt ist, aber wenn du einen hast, der auch mal so ein bisschen irgendwie eine andere Art hat, Leute zur Exzellenz zu halten, finde ich's gut.
Ja, ich denke, der große Punkt ist halt, dass sie halt so viel gewonnen haben.
Ja.
Und dass er natürlich, also er war der Hauptverantwortliche dafür, aber er hätte es auch nicht geschafft, also na klar, mit anderen Teammates vielleicht ja, aber wenn Pippen zum Beispiel nicht da gewesen wäre, wäre es viel schwieriger geworden, wäre das Replacement für Pippen gewesen. Und ich denke, das konnte er halt nur so machen, weil sie so gut funktioniert haben als Team oder so gut als Team waren und so viel gewonnen haben. Ich denke sonst, also die Teammates haben gesagt, dass sie einfach Angst vor ihm hatten.
Und das weiß fand ich nicht. Weil
die haben zwei, glaube ich, gesagt. Zwei haben gesagt, wir hatten Angst vor MJ. Und das ist, also eigentlich kannst du nicht machen, wenn du nicht Titel gewinnst, wenn du einfach Bock drauf hast.
Das ist schon klar. Aber ich bin auch fest der Überzeugung, dass Michael nicht so geworden wäre, wenn der Erfolg nicht da gewesen wäre.
Aber so war er ja schon, bevor sie Titel gewonnen haben. So, also er war ja davor schon die ganze Zeit Trash-Talking und ich weiß nicht, ob sie unbedingt Angst hatten vor dem Rookie jetzt, wahrscheinlich nicht, weil er halt ein Rookie war, aber in seinen ersten dann 3, 4, 5, 6 Saisons war er ja anscheinend auch so.
Du musst aber immer sagen, er hat seinen Worten Taten sprechen. Also es war ja immer so.
Ja.
Wenn er was gesagt hat und Leute angestachelt hat, war er on point. Was ja auch dann auch gezeigt hat, dass es nicht bei jedem Erfolg hat, war die Geschichte mit Scott Burrell, die ja auch irgendwie 10 Minuten, 15 Minuten da erläutert
wurde. Ein bisschen random, finde ich so, dass so lange um Scott Burrell ging.
Ja, aber ich glaube, das war gar nicht richtig. So schlecht. Es war gut, dass sie so viel, weil dieser Leadership, die hat ja nicht bei jedem gezogen.
Ja.
Er hat ja auch hinterher mit einem Grinsen gesagt, ich habe wirklich alles versucht.
Ja.
Aber ich konnte nicht zu ihm durchdringen.
Ja.
Ich habe ihn angepackt, ich habe ihn geschubst, ich habe ihn gekniffen, ich habe ihn beleidigt. Ich habe Mental Games mit ihm gespielt, es hat nichts funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, okay. Wer ist Scott Burrell? Ich kannte den Typen nicht mal vorher.
Ich auch nicht.
Ne? So, warum? Weil er ein fauler Hund ist. Weil dieser Funke von Exzellenz nicht übergesprungen ist auf ihn.
Ja, ich fand es mich einfach so, dass diese, ich glaube, zwei Teammates waren, die gesagt haben, wir hatten wirklich Angst vor Jordan. Fand ich auf eine Art sehr, sehr beeindruckend, dass es anscheinend wirklich so weit ging, dass die eigenen Teammates Angst vor ihm haben mussten.
Ja, wobei du, glaube ich, auch mehr hörst. Mir fällt immer wieder der Name weg von dem weißen Center, den sie da immer wieder Wellington. Interviewen. Wellington. Der ja auch gesagt hat, am Anfang war es scary, aber ich habe es geliebt.
Ja.
Und ich glaube, das war ja auch das, wo am Ende von Folge 7, als Michael da angefangen hat zu weinen, und er gesagt hat, so break jetzt. Wie kannst du jemanden, das habe ich mich gefragt, ernsthaft, wie kannst du jemanden dafür kritisieren, dass er competitive ist? Mhm. Wie kannst du jemanden in der Öffentlichkeit zerreißen, der jede Faser seines Körpers für Erfolg gibt und seine Teammates accountable hält? Wie geht, also verstehe ich nicht.
Ja, ist halt...
Also das kann ich einfach nicht verstehen, wenn du jemanden hast, der das ganze Umfeld besser macht, jeden einzelnen Spieler, der ja auch Phil Jackson immer wieder herausgefordert hat, der wirklich jeden versucht hat, besser zu machen, dann kannst du den nicht so in der Luft zerreißen und sagen, der ist ein Arschloch und jeder hat Angst vor dem und eigentlich ist er voll der Wichser, aber der ist erfolgreich.
Ja, das ist halt, denke ich, so ein bisschen das Ding, dass wir alle halt so Underdogs geil finden. So gerade, also jetzt stell dir einfach nur das College-Tournament vor, March Madness, jeder will einfach den großen, den starken Duke, North Carolina verlieren sehen, weil man es geil findet, wenn die verlieren und halt so No-Name-Teams oder No-Name-Spieler gewinnen. Und das Ding ist einfach immer so, dass die Leute, was halt die meisten Leute einfach dann so ein bisschen satt davon sind, einen Spieler irgendwie 17 Mal gewinnen zu sehen, 17 Titel gewinnen zu sehen, dass man
Das
dann immer
finde ich
was
so
Neues
traurig,
sehen
Mann.
will.
Appreciate greatness. Und wenn der Typ so ist, dann ist er so. Das finde ich echt traurig. Dass er das ja immer noch nach so vielen Jahren Abstand, die er nicht mehr spielt, dass ihn das immer noch so trifft, jetzt als er die ganzen Bilder und so weiter sieht und dann darüber redet, wie er sich gefühlt hat und so. Das ist schon erschreckend, wie tief das noch in ihm sitzt.
Ja.
Dafür, dass er eigentlich nur competitive ist und einfach immer gewinnen wollte.
Ja, aber das haben wir vorhin auch schon gehabt. Er kann ja auch heutzutage immer noch nicht ein bisschen Respekt auf Gary Payton seinen Nacken zum Beispiel legen. So,
Ja, aber das kannst du nicht
nein, nein,
vergleichen, Mann.
natürlich nicht. Das sind jetzt nicht die gleichen Ausmaße. Aber er ist ja, also nicht, jetzt nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, dass er jetzt ein Arschloch ist oder so.
Ja.
Das ist die perfekte Karriere einfach. Für mich ist mehr so, was wäre, wenn einfach ein bisschen weniger Erfolg da gewesen wäre, was dadurch hätte passieren können, weil ein einzelner Spieler kann nicht einfach 6 Titel gewinnen. Da muss schon einiges
Auf
stimmen,
jeden
dass
Fall,
man
ja.
6 Titel gewinnt. Und das finde ich einfach so interessant, weil wenn Jerry Krause keinen Bock mehr hat und den riesen Babo GM spielt und einfach Pippen tradet oder sonst was und die halt nicht gewinnen, dann wäre die ganz gerisch einfach sehr, sehr anders verlaufen. Und
Kann
so
gut
ist
sein,
halt die
ja.
perfekte Karriere einfach. Und das finde ich einfach sehr, sehr, das fasziniert mich einfach, dass alles funktioniert hat trotzdem, obwohl die Team jetzt Angst hatten, obwohl er den Schellen gegeben hat, obwohl er Baseball gespielt hat, 18 Monate, Space Jam gedreht hat, irgendwie dann nach seinem ersten Retirement.
Ja.
Also ist gar nicht so als Kritik jetzt gemeint, weil ich
Ja.
jetzt sagen will, oh, der war doch gar nicht so gut oder so. Sondern der, also, wie gesagt, ich hab ihn nicht live erlebt, aber ich glaube, man kann schon safe sagen, dass er Top 3 All-Time ist, mindestens.
Ja.
Wahrscheinlich GOAT ist. Und die Karriere ist perfekt. Wenn man die Karriere so hört, ist perfekt. Threepeat,
Ja.
bisschen Baseball,
Nochmal
Threepeat
für Pete.
und
Ciao,
tschüss.
Kakao, ja.
Ja. Es ist einfach nur krass, dass da alles funktioniert hat, obwohl so viele Sachen
Eigentlich
an einem
hätten gar
gewissen
nicht,
Zeitpunkt nicht funktioniert haben.
ja.
Und dass er mit diesem Leadership-Style, dass auch die Teammates es akzeptiert haben, fand ich krass. Und auch da, also wieder Phil Jackson, einfach auch, dass er bei seinem ersten Retirement ihm einfach sagt, okay, verstehe ich. Dass er
Ja.
einfach nie irgendwie versucht, den Spielern jetzt irgendwie irgendwas einzureden oder auszureden. Mach's nicht, ey, wir brauchen dich, scheiß auf
Ja.
Baseball, du bist ja nicht so gut, lass lieber noch 4. Titel gewinnen.
Ja.
Finde ich schon beeindruckend, wie Phil Jackson da, also dass
Definitiv.
er wirklich, also Phil Jackson, glaube ich, dem sind die Spieler wirklich wichtig, oder die Menschen in dieser
Ja.
Organisation, also vor allem die Spieler natürlich, wirklich wichtig, und das sieht man auch.
Gut, ich glaube, das war ein guter Schlusspunkt. Ich habe nichts mehr.
Nee, ich glaube, wir müssen uns, freuen wir uns auf die letzte Folge, ich weiß nicht, ist halt die letzte,
So eine
ist halt
Mischung,
schade.
so ich fand halt cool, so wie Folge 8 aufgehört hat. Du hast die Emotionen in Reggies Stimme gehört und er war wirklich überzeugt davon, dass sie eine Chance haben.
Ja, merkt man wieder, also dieses, dass die,
So.
dass du, für die fühlt es sich an wie so ein Sieg, wenn sie das Gefühl hat, eine Chance zu haben.
Also, so wie er sein Mindset erklärt, wie er in die Serie reingeht, fand ich schon witzig so.
Ja.
Wenn du weißt im Nachhinein, wie es
Ja.
ausgegangen ist. Aber ja, auf der einen Seite freue ich mich, dass es weitergeht. Auf der anderen Seite ist halt
Einfach die letzten
schade,
zwei
letzte
jetzt, ja.
Mal. Aber ja, lass uns dann nächste Woche drüber sprechen, wenn wir
Ich
unsere
freue mich
Emotionen
drauf,
konnten.
ja.
Ich freue mich auch drauf. Gut, Leute, wenn wir was ausgelassen haben oder irgendwas noch hinzugefügt werden muss, lasst uns wissen, schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns eine Nachricht auf den Socials. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Glück auf!
Let me know the